Hier ist Dr. Ramona Pauli live von der 20. Retrovirus-Konferenz in Atlanta. Mein Gesprächspartner ist Professor Jürgen Rockstroh, ein renommierter Hepatitis-Experte, und unser Thema ist daher auch die Hepatitis. Ja, auf dem Kongress wurden viele neue interessante Daten vorgestellt. Die würde ich jetzt gerne einfach mal ein bisschen systematisch durchgehen. Das heißt, wir fangen an mit den zugelassenen HCV-Protease-Hämmer, Telaprevir und Bozeprevir. Wir kennen alle die Daten der Pilotstudien, die sind ja schon seit einiger Zeit bekannt, die sehen ja sehr gut aus. Wie sieht es jetzt aus mit den Daten, die Franzosen aus der Real World vorgestellt haben?
Also die Franzosen haben im Rahmen von der ANS zwei Studien aufgelegt, die vom Design her sehr ähnlich waren. Es waren beides mal Studien bei Patienten, die auf eine vorherige Interferontherapie nicht angesprochen haben. Das ist ja dann sozusagen schon mal eine Negativselektion von Patienten, weil die mit Interferon drüber reden. Alleine nicht zu behandeln sind. Ausgenommen waren allerdings Patienten mit Zirrhose und Nullresponse, weil da man von einem sehr schlechten Ansprechen ausgehen muss, sodass man die gar nicht erst in diese Studien eingeschlossen hat. Also wie Sie waren das Relapser, Breakthrough-Patienten und eben auch Nullresponse, aber dann ohne Leberzirrhose. Und die wurden eben entweder, also alle Lead-In behandelt, und dann waren sie eben entweder in der Telaprevir-Studie und haben dann die klassischen 12 Wochen Telaprevir bekommen und dann je nach frühem Ansprechen oder auch nicht unterschiedlich lange Interferon-Ribavirin-Verlängerungstherapie. Das heißt, man hat also auch geguckt, kann man möglicherweise kürzer als 48 Wochen behandeln, was ja auch neu ist. Und hat jetzt hier eine Interim-Analyse vorgestellt von Woche 16 und hat da eigentlich ein ausgesprochen gutes Ansprechen mit über 75% negative Viruslast für Hepatitis C zu diesem Zeitpunkt aufzeigen können, bei insgesamt relativ guter Verträglichkeit. Ungefähr 40% der eingeschlossenen Patienten hatten F3, F4-Fibrose. Das heißt also, was neu war, im Grunde genommen nicht auf Interferon-Ribavirin angesprochene Patienten, 40% mit bereits deutlicher Fibrose und damit ein viel kränkeres Patientenkollektiv wie in den Pilotuntersuchungen, haben eigentlich vergleichbare Ansprechraten gezeigt wie bei den Pilotstudien bei den therapienaiven Patienten ohne Fibrose. Und das ist natürlich, sagen wir doch, sehr ermutigend, weil es uns im Grunde genommen sagt, dass wir eben auch jetzt bei Patienten, die eine echte Indikation haben und wir nicht warten können, durchaus auch Therapieoptionen haben. Für Bozeprevir ähnliche Ansprechraten, ein bisschen niedriger, die lagen so bei ungefähr 65%, lagen etwas höher bei den Patienten, die als antiretrovirale Therapie auf Raltegravir eingestellt waren, gegenüber den Patienten, die mit geboostem Reatas eingestellt waren. Bleibt es ein bisschen unklar, warum es da Unterschiede gab. Aber insgesamt muss man auch immer noch daran erinnern, dass Bozeprevir ja länger gegeben wird wie das Telaprevir, dass möglicherweise also dann die Ansprechraten noch zunehmen, wenn man Telaprevir bei dann fehlender Triple-Therapie über 12 Wochen möglicherweise dann auch noch ein paar virologische Versagen dazukommen. Also ob es da jetzt wirklich Unterschiede gibt zwischen beiden Regimen, glaube ich, kann man im Moment noch nicht beurteilen. Aber sicher ist, beide zeigen eigentlich, dass in diesem doch recht schwierigen Patientenkollektiv eigentlich ein ganz gutes Ansprechen zu erreichen ist.
Aufwand war in der Studie doch, dass unter Bozeprevir es Durchbrüche gab, während unter Telaprevir, soweit ich mich erinnere, kann nicht. Ist das irgendwie ein Hinweis auf eine doch irgendwie schwächere Wirksamkeit oder andere Resistenzschwelle?
Na, Resistenzen wurden ja noch nicht gezeigt. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt einfach noch zu früh. Und wenn man an die Pilotstudie denkt, bei den naiven Patienten, da war es ja so, dass erst auch wesentlich mehr auf Telaprevir angesprochen haben zu den frühen Zeitpunkten. Und bei den späteren Auswertungen hat sich das dann wieder aneinander angenähert, und das Delta derjenigen, also es waren ja Vergleichsstudien zu PEG, Interferon und Ribavirin, war das Delta für die Bozeprevir-behandelten Patienten nachher besser wie in der Telaprevir-Studie. Also ich glaube, das ist zu früh. Ich glaube, das kann man nicht sagen, weil einfach die kontinuierliche Gabe von Bozeprevir dann vielleicht auch noch ein bisschen was am Ende rausholt. Gut, Breakthroughs spricht natürlich ein bisschen dafür, dass die haben natürlich keine Chance mehr, aber auch bei den Telaprevir-Patienten gab es welche, die virologisch versagt haben, so ist es nicht. Also ich denke mir, das muss man einfach wirklich abwarten.
Sehr schön. Dann gehen wir jetzt zu den ersten Daten, die mit den neuen Proteasehämmern hier vorgestellt wurden, die jetzt nächstens mal in die Praxis kommen, und zwar das Faldaprevir und das Simeprevir. Hier wurden auch Daten zu Co-Infizierten vorgestellt.
Ja, also erstmal gab es auch PK-Daten zum Fall der Previr, was ich eigentlich ganz interessant fand, weil eine der großen Schwierigkeiten, die wir in der Behandlung der Hepatitis C bei HIV-Patienten haben, sind ja die vielen Medikamenteninteraktionen zwischen HIV-Medikamenten und HCV-Medikamenten. Und beim Feldapravir ist es eben so, dass dieses Präparat nur einen mäßigen Einfluss auf das Zytochrom-System hat. Feldapravir ist ein Substrat. Und in der Tat ist es so, dass wenn man da also geboostetes Darunavir gibt, der Spiegel vom Feldapravir deutlich ansteigt. Aber man kann eben tatsächlich Darunavir mit Feldapravir kombinieren. Und das ist bislang sonst bei den anderen Proteasehemmern für HCV, die wir haben, nicht möglich. Und da ja viele Patienten mit einer fortgeschrittenen Leberfibrose eine lange HIV-Geschichte haben, Mutationen oder Resistenzen haben und deswegen auf eine, sagen wir mal, doch auf Darunavir-basierte Salvage-Therapie angewiesen sind, ergibt sich somit mit dem Feldapravir erstmal eine Möglichkeit, Leute, die auf Darunavir eingestellt sind, das nicht gewechselt bekommen können, die entsprechend damit zu behandeln. Das ist schon mal meines Erachtens eine ganz wichtige Information. Allerdings gibt es also unter diesem geboosteten Darunavir einen Anstieg vom Feldapravir. Der ist schon also sehr ordentlich. Und da stellt sich die Frage, ob das denn mit irgendwelchen signifikanten Nebenwirkungen verbunden war. Sicherlich wird man dann auch eine geringere Dosierung empfehlen, nämlich eine 120 Milligramm einmal täglich statt 240 Milligramm. Also Hinweise jetzt für besondere Toxizitäten gab es aber nicht. Und dann wurden eben in der doch sehr interessanten Hepatitis-Session am Montag eben die ersten Daten bei Patienten vorgestellt, die entweder therapienaiv waren oder einen Relapse vorgehabt hatten. Und die wurden eben entsprechend mit der Triple-Therapie aus Feldapravir, PEG und RIBA behandelt. Und was eben auch entscheidend und anders ist zu den anderen Studien, die wir bisher haben, wenn die Patienten ein frühes Therapieansprechen aufwiesen, dann wurden sie randomisiert 1:1 zu entweder Therapieende bei Woche 24 oder dann nochmal PEG lieber weiter bis Woche 48. Also auch hier der Versuch eben zu schauen, kommen wir vielleicht mit kürzeren Therapiedauern hin, was sicherlich für die Patienten natürlich eine Riesenerleichterung wäre, wenn sie eben kürzere PEG lieber Behandlungsdauern haben. Die Ansprechraten waren ausgesprochen gut, die lagen also weit über 80% bei Woche 16. Also auf jeden Fall auch ein frühes Therapieansprechen, sodass wir natürlich jetzt auch nicht wissen, wie das denn nachher sozusagen im weiteren Verlauf aussieht. Aber immerhin, der Kollege, der die Daten vorgestellt hat, ist auch verglichen zu den Ansprechraten, den frühen Ansprechraten aus der SOUND-C1-Studie bei Boninfizierten Patienten. Und da gab es jetzt gar nicht so furchtbar viel Abweichung, sodass wir so Menschen bis das Gefühl haben, Mensch, auch hier haben wir eigentlich ein ganz gutes Therapieansprechen in der Kombination mit einem Proteasehemmer, der einmal täglich verabreicht werden kann, also einfacher einzunehmen ist und auch von der Verträglichkeit her sich insgesamt doch ein bisschen besser präsentierte.
Simeprevir als zweiter neuer Proteasehemmer, gab es hier auch Daten?
Die Daten vom Simeprevir bei co-infizierten Patienten werden am Mittwoch vorgestellt und zeigen auch in der Interimsanalyse ein ausgesprochen hohes Therapieansprechen. Also auch hier haben wir sozusagen ein gutes Therapieansprechen und wieder bei einem Protease mit einmal täglich mit einer ausgesprochen guten Verträglichkeit, sodass wir hier sicherlich in der näheren Zukunft durchaus Optionen haben für Patienten, die mit der doch recht tablettenintensiven und auch mit Nahrungsvorschriften verbundenen Therapie mit Telaprevir und Buseprevir so ihre Schwierigkeiten haben. Und ich denke mir, das ist also schon mal ein ganz positiver Ausblick. Beim Simeprevir ist es allerdings so, dass es da auch wieder doch eine ganze Reihe von Medikamenteninteraktionen gibt und eben geboostete Proteasehemmer nicht funktionieren. Also die Patienten müssen dann im Wesentlichen auf Feldapravir eingestellt sein, was natürlich so ein bisschen für manche Patienten die Option etwas einschränkt in der Behandlung.
Dann kommen wir zum doch mittlerweile ziemlich unübersichtlichen Gebiet der Hepatitis C Monoinfektion und zwar zur interferonfreien Therapie. Die wird ja von allen sehr spannend verfolgt. Hier gab es zwei neue Studien. Vielleicht können Sie da nochmal zusammenfassen, was es da an neuen Erkenntnissen gab.
Ja, viele werden sich daran erinnern, dass beim CROI letztes Jahr Daten vorgestellt wurden mit dem Nucleosid, also Sofosbuvir plus Ribavirin. Das kennt viele ja aus den frühen Studien bei Genotyp 2-3, wo im Grunde genommen mit 12 Wochen Therapie Sofosbuvir und Ribavirin eigentlich 100% unter Nachweisgrenze gebracht wurden und auch nach Absetzen der Therapie 24 Wochen später alle negativ waren. Das hat ja so ein bisschen so einen Hype ausgelöst. interphonfrei, möglicherweise eben für alle. Dann kam die Genotyp 1, naiven Patienten, auch fast 100% Ansprechrate, große Aufregung. Und dann wurden eben letztes Jahr beim CROI eben die Non-Responder vorgestellt. Und da waren es eben letztendlich von den Sofosbuvir, Ribavirin allein behandelten Patienten nur 10%, also nur einer von den 10 Patienten, der letztendlich eine Ausheilung erreichte. Sodass klar wurde, Patienten, die im Moment schwierig zu behandeln sind, sind möglicherweise auch in dieser interphonfreien Ära weiterhin schwierig zu behandeln. Nun hat Gilead aber auch eine zweite Substanz, ein NS5A-Inhibitor mit einem für mich nicht aussprechbaren Namen.
Ledispavir. Ist ganz schwierig, ganz schwierig. Aber sagen Sie nochmal ganz kurz, NS5A, gehört das zum Polymerasehemmer oder wo ist das einzuordnen?
Ist ein anderer Mechanismus. Kennt man vielleicht auch BMS-Produkt, da klattert es wieder. Also ganz anderer Ansatz als die Nucleosid-Analoga oder Protasem, also eigene Medikamentenklasse. Und die dieser NS5A wird eben als Fixdosis-Kombination mit Sofosbuvir angeboten. Das ist natürlich auch recht attraktiv, weil man dann letztlich natürlich die Tablettenlast damit klein hält. Und jetzt wurde sozusagen die Kombination der beiden plus Ribavirin auch wieder über 12 Wochen bei therapienaiven Genotyp 1 Patienten und wieder bei den vorherigen Null-Respondern angeschaut. Und in der Tat war es diesmal so, dass alle Patienten unter Nachweisgrenze gingen und dort auch blieben, sodass wir sozusagen offensichtlich das Problem des geringen Ansprechens bei den Null-Respondern sich in der Kombination der beiden potenten DRAs überkommen lässt. Die Frage, die natürlich so ein bisschen bleibt, ist, wie ist es denn jetzt, wenn man sozusagen in das schwierigste Patientenkollektiv, das wären ja dann Null-Responder mit Zirrhose. Und Patienten mit Zirrhose waren in dieser Untersuchung nicht eingeschlossen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was man hat, wenn man sich immer von 10 Patienten zu 10 Patienten hangelt. Es fehlen einem halt so ganz klein bisschen dann auch dann die etwas komplizierteren Patientengruppen. Und man sieht, dass manche, dann fangen die erstmal an und behandeln erstmal 10 Patienten, die eben IL-28-BCC-Genotyp haben und wahrscheinlich auch alles sehr gut ansprechen. Und dann geht man eben in ein etwas, sagen wir, etwas schwieriger zu behandelndes Kollektiv und so bewegt man sich halt fort. Und letztendlich bleibt ja immer so ein bisschen die Frage, wen kann man da mit was behandeln und wer kommt vielleicht mit einer einfachen Therapie zurecht, denn es wird nachher ja auch um Kosten gehen. Und die Frage ist immer, also wie viel Partner in meiner Kombination brauche ich letztendlich eigentlich auch, um eben interphonfrei sicher auch den Patienten zu behandeln. Denn für die, die dann nicht ansprechen, muss man immer natürlich in Erinnerung behalten, dass dann Medikamentenresistenzen da sind, die dann Nachfolgeregime wahrscheinlich ja doch erstmal auch schwierig erscheinen lassen.
Es gab dann gab es eben noch die zweite Studie, die wollen wir jetzt hier auch nicht unerwähnt lassen. Das waren zwei Abbott-Substanzen, zwei Direktantivirale in Kombination mit Ribavirin.
Genau, nun hatte Abbott ja schon bei dem Leberkongress beim ASLD für Aufregung gesorgt, weil die da Daten vorgestellt hatten, der Kombination von drei antiviralen Substanzen, also drei DRAs, wobei der Protasema von Abbott mit Ritonavir geboostet wird, also Low-Dose-Ritonavir, das ist eigentlich ja keine aktive vierte Substanz, aber auf jeden Fall noch mehr Medikament in diesem Regime, plus Ribavirin. Und hatte da ja auch bei schwierigen, also nicht also auf eine vorherige Therapie angesprochene Patienten, also Null-Responder, auch ausgesprochen hohe Ansprechraten gezeigt. Und hier wurden jetzt erstmals Daten vorgestellt, wo man sozusagen zwei DRAs kombiniert hat, auch bei Genotyp 1 Patienten, naiv und Null-Responder, und hat in der Tat gesehen, dass die naiven Patienten sehr gut angesprochen haben, auch mit einer über 95%igen Ansprechrate, aber bei den Patienten, die Null-Responder waren, waren es nur noch die Hälfte. Das heißt also, zwei DRAs plus Ribavirin reichen nicht aus für dieses etwas schwierige zu behandelnde Kollektiv. Da wird man dann wieder wahrscheinlich auf die andere Studie zurückgehen müssen, wo man dann drei genommen hat mit Ribavirin. Und dann bleibt immer noch die Frage, was ist dann bei Leuten mit Zirrhose und Null-Response vorher? Wie wird das dann sein? Und das wirft natürlich auch immer so ein bisschen die Frage auf, sind denn die Substanzen, die eine Firma hat, auch unbedingt immer die besten? Und es macht sich vielleicht sogar ein bisschen Sinn, die potentesten Substanzen von verschiedenen Firmen zu kombinieren. Das ist natürlich nicht das, was jetzt unbedingt vielleicht die Firmen unbedingt machen wollen, aber was man sich natürlich auch überlegen muss, weil möglicherweise sich da dann auch nochmal interessante Kombinationsaspekte ergeben.
Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zum zur täglichen Arbeit. Also die neuen HCV-Protease-Hemmer werden vermutlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres zugelassen, auch das Nukleotid des Sofosbuvir. Nun liegt die Schwelle von HIV-Behandlern für kreative Kombinationen relativ gering. Also das heißt, man könnte ja mit diesen Substanzen sich ein interferonfreies Regime basteln. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, genau. Das ist eigentlich, finde ich, die Frage, die im Raum steht. Und das ist auch die Frage, die von Aktivistenverbänden mit der EMEA und den Firmen diskutiert worden ist. Weil natürlich so ein bisschen die Frage ist, wenn ich doch schon zumindest Daten aus anderen Studien haben, also nehmen wir zum Beispiel auch Daten, die hier beim Kreuz vorgestellt werden, Kombinationen aus TMC-435, also Meprevir mit Sofosbuvir. Ne? Ausgesprochen potente Kombination mit super Ansprechraten. Und die beiden Substanzen werden ja zwar in Kombination mit Interferon-Ribavirin für Genotyp 1 zugelassen, aber könnte man jetzt sich auch vorstellen, dass man die behandelt und die Daten aus den Pilotuntersuchungen sagen, wahrscheinlich fast 100% Ansprechraten. Das ist natürlich schwierig. Ich glaube, die Angst, die man als Behandler haben wird, ist es außerhalb der Indikation, kommt man in den Regress, die Substanzen werden sehr, sehr teuer sein und damit stellt man sich natürlich so vor bestimmten rechtlichen Fragen, also wer zahlt das dann, wenn die Kasse das dann einen in Regress stellt, was ist, wenn es zu unerwarteten Nebenwirkungen kommt, immer muss man ja daran denken, dass viele dieser Substanzen eben wirklich nur in so Zehnergruppen untersucht worden sind. Das gibt einem ja nicht die Sicherheit, dass nicht in Phase 3 auf einmal eine unerwartete Toxizität auftaucht. Und wie ist man dagegen dann versichert, wenn man das sozusagen außerhalb der Indikation gibt? Also ich glaube, es sind so viele rechtliche Fragen, die da auch mitschwingen. Und ich glaube, da gibt es im Moment noch keine gute Antwort. Aber man hat natürlich so ein bisschen Sorge, dass nachher sozusagen, wenn jemand sagt, ich habe das Geld und kaufe mir die jetzt einfach, dass dann auch Leute das so einsetzen werden. Ne? Also ich finde, das ist ein großes Problem und ich sehe da noch keine Lösung.
Gut, letzte Frage, die sich jeder Behandler stellt, wenn vor ihm ein Patient mit Hepatitis C sitzt, sei er jetzt monoinfiziert oder vorbehandelt, warte ich oder behandle ich jetzt noch mit den vorhandenen Triple-Therapie-Optionen?
Ja, also ich denke mir so im klinischen Alltag, wenn man jetzt auch mal nach Deutschland so ein bisschen guckt, merkt man schon, dass insgesamt Leute sehr reserviert sind in der Behandlung. Also das spricht einfach doch, sag mal, für viel, glaube ich, so ein bisschen aus der Seele, dass sie sagen, ich warte jetzt lieber auf weitere Fortschritte, das ist alles kurz vor der Haustür und warum soll ich jetzt eigentlich hier mit so einer recht aufwendigen und gegebenenfalls auch toxischen Therapie traktieren. Auf der anderen Seite jetzt in einem Zentrum arbeiten, wo wir ja viele Patienten sehen, die vor allen Dingen spät kommen, ne? Also erste Mal Aszitis oder doch HCC oder erste Varizenblutung, sieht man das natürlich auch ein bisschen anders. Da sieht man, dass bei vielen nie über eine Therapie gesprochen wurde und der Zeitpunkt einfach verpasst wurde. Insofern glaube ich, macht es schon Sinn, dass man seine Patienten gut evaluiert und ich glaube zumindest bei denjenigen, die so eine, sag mal, frühe F4 oder später F3-Fibrose haben, wo wir wissen, die sind ja schon auf dem Weg in eine komplizierte Lebererkrankung, wollen wir die dann nicht doch zumindest diskutieren, ob wir die behandeln, einfach so unter der Vorstellung, dass man vielleicht doch ein HCC verhindern kann oder die hepatische Dekompensation, denn die Erfahrung aus der Lebertransplantation sagen uns, dass die meisten Patienten auf der Liste versterben. Es gibt zwar in Deutschland 30 Patienten ungefähr, die mit Koinfektion transplantiert worden sind, aber da ist eben auch die Reinfektion ein großes Problem und die Medikamenteninteraktion zwischen HCV, HIV-Präparaten, den Immunsuppressiva, die man braucht, um die Abstoßung zu verändern. Also das ist auch kein optimaler Weg. Also ich denke, man sollte schon, zumindest bei den Patienten mit einer nennenswerten Fibrose, zumindest über eine Therapie nachdenken. Es gibt ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ist der Patient bereit? In welcher beruflichen Situation ist er und so weiter? Aber eine andere Möglichkeit ist ja auch immer das Einbringen von Patienten in Studien. Wir haben jetzt viele Koinfektionsstudien. Viele Zentren freuen sich, wenn Patienten auch dahin geschickt werden. Wir haben auch eine ganze Reihe von Niedergelassenen jetzt aus Köln für solche Studien bekommen. Ich glaube, das macht jetzt einfach Sinn, dass man gerade die auch ein bisschen weiter mit der Fibrose sind, eben entweder in Studienprotokolle bringt oder sich zumindest Gedanken macht, ob man die jetzt behandelt.
Vielen Dank für das Gespräch.